SWR 2 Forum.
Eigentlich ganz normal. Ein Leben lang haben die Eltern für ihre Kinder gesorgt, eine gute Ausbildung, den ein oder anderen Urlaub finanziert, vielleicht noch etwas zum Eigenheim der Kinder zugeschossen. Und natürlich, wenn zu Lebzeiten der Eltern schon ein paar Tausender mit Blick aufs Erbe fließen, wird das auch gern mitgenommen. Da kann man schon erwarten, dass diese Kinder später auch etwas für ihre Eltern tun, sich darum kümmern, dass sie im Alter zurechtkommen, dass sie bei Pflegebedürftigkeit gut versorgt sind. Aber da haben manche die Rechnung ohne ihre lieben Kleinen gemacht. Die sagen immer öfter auch, nein, danke, wir haben selbst genug mit uns, mit der eigenen Familie, mit dem Beruf zu tun. Einfach nur schlechter Stil, Rabenkinder, abgenabelt. Was schulden Kinder ihren Eltern? Darüber diskutieren im SWR2-Forum Joma Mangold, Literaturexperte und Berlin-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit, Gunter Schmidt, Psychotherapeut und Facharzt für psychosomatische Medizin sowie Leiter des Milton-Erickson-Instituts in Heidelberg und die Philosophin und Buchautorin Barbara Bleisch. Am Mikrofon Silke Arning. Frau Bleisch, Sie haben ja nun ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben, das den Titel trägt, Warum wir unseren Eltern nichts schulden. Und naja, bei diesem Titel könnte man ja auf die Idee kommen, Sie haben da noch eine Rechnung mit Ihren Eltern offen und wollen jetzt mal zeigen, auf mich, da braucht ihr nicht zu zählen.
Ja, also ich habe keine Rechnung offen mit meinen Eltern. Ich habe das Buch ja sogar ihnen gewidmet und das ist nicht irgendwie zynisch gemeint, sondern ich glaube wirklich, dass die Klärung der Familienbeziehung viel auch zum Gelingen dieser Beziehung beitragen kann. Und das Buch ist ja auch ein philosophisches Buch, es ist kein biografisches Buch und es setzt genau bei der Intuition an, dass Kinder ihren Eltern eben eine Menge schulden, allein aufgrund des Umstands, dass sie deren Kinder sind. Und ich glaube tatsächlich, dass diese These so nicht stimmt. Das ist aber keine Absage an die Beziehung zu den eigenen Eltern, sondern ich glaube im Gegenteil, Schuldgefühle, die trennen, die verbinden eben nicht.
Stichwort Widmung. Herr Mangold, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Das deutsche Krokodil, meine Geschichte. Und vorne drin, da steht eben auch eine Widmung drin meiner Mutter. Aus Dankbarkeit oder weil Sie sich verpflichtet gefühlt haben?
Na, da würde ich gerne das Stichwort von Frau Bleisch aufgreifen. Damit hat sie natürlich recht. Schuldgefühle verbinden nicht, sondern trennen. Das würde ich sofort unterschreiben. Und in der Tat, die Widmung an meine Mutter meines Buches, die erfolgt aus Dankbarkeit und nicht aus einer moralischen Pflicht heraus. Das wäre gewissermaßen etwas Pflichtschuldiges. Und da sind aber die Gefühle, mit denen man eine Widmung in ein Buch reinschreibt, doch ganz andere. Nein, es ist ja wahnsinnig. Es gibt, glaube ich, kein schöneres Gefühl im Leben, als jemandem dankbar sein zu dürfen.
Herr Schmidt, Sie als Arzt und Psychotherapeut, Sie beschäftigen sich ja ganz intensiv mit den Fragen der Persönlichkeitsentwicklung. Da spielen natürlich die Eltern zwangsläufig eine ganz, ganz große Rolle. Geben und nehmen, das sollte doch eigentlich in einer Familie selbstverständlich sein, ohne dass wir dann gleich von Schuld oder eben auch von Dankbarkeit sprechen. Oder haben Eltern da womöglich am Ende überzogene Erwartungen?
Na, also man sollte das nicht nur von der individuellen Sicht allein ansehen, sondern weil jedes Individuum eigentlich immer nur in Beziehungen zum Individuum werden kann. Und eins meiner Hauptarbeitsgebiete war schon immer die systemische Familientherapie. Und gerade da zeigt sich halt, dass diese Beziehungen eine existenziell elementare Rolle spielen in der Persönlichkeitsentwicklung. Man kriegt ein Bild darüber, wie man in der Welt ist, wie man die Welt sieht, was man von der Welt zu erwarten hat. Und da spielen natürlich diese Beiträge der Eltern, auch ihre Erwartungen, aber auch die ganzen Förderungsmöglichkeiten, die Eltern ihren Kindern mitgeben, eine sehr, sehr große Rolle. Da würde ich das ähnlich sehen wie Herr Mangold. Ich glaube, wenn es um Verpflichtung geht, dann wird es eher was Trennendes, weil ein entscheidender Punkt in der Persönlichkeitsentwicklung, da geht es immer auch um bestimmte Grundbedürfnisse von Menschen. Und ein zentrales Grundbedürfnis ist natürlich Autonomie. Ein anderes allerdings auch Verbundenheit und Dankbarkeit. Für mich ist das zum Beispiel, wie gesagt, sehe ich ähnlich wie Herr Mangold, ein ganz besonders wertvolles Gefühl, aber nicht aus Verpflichtung, sondern weil es auch sowas wie dieses Verbundensein mit jemand, wo man ohne zielgerichtete, verwertbare Absicht etwas macht. Das ist eine andere Sache, wenn es um Geld geht oder sowas. Aber diese Dankbarkeit, die ich jetzt meine, die sich so in Beziehungen ergibt, ist eine Dankbarkeit, die einfach dadurch, dass man in seiner Existenz gewürdigt und anerkannt wird und dadurch, ohne dass es eine Verpflichtung gibt, gerade ohne Verpflichtung, etwas gekriegt hat und dementsprechend dem auch was zurückgeben möchte. So eine Art, aber emotionalen Kundenausgleich könnte man das nennen.
Aber oft ist es ja so, dass sich dann Kinder doch in einer Zwickmühle, moralischen Zwickmühle befinden, weil unsere Lebenssituation ist ja nun so, dass viele Familien auseinandergerissen sind. Die Kinder leben irgendwo hunderte Kilometer weit weg und fühlen sich doch verpflichtet, sich um ihre älter werdenden Eltern kümmern zu müssen, kriegen das aber gar nicht so vielleicht mit ihrem eigenen Alltag auf die Reihe. Wie kann man denn damit umgehen? Da gibt's dann doch eben die Verpflichtung und die Schuld.
Ja, wenn ich dazu was sagen darf, ich glaube, da müssen wir erstmal aufpassen, dass wir Verpflichtung und Schuld hineinsetzen. Da würde ich mich als Philosophin dagegen wehren. Ich versuche in meinem Buch zu unterscheiden zwischen einer Moral der Transaktion und einer Moral der Relation. Und damit meine ich so etwas wie, dass es natürlich Pflichten gibt, die aus einem Aufrechnen heraus entstehen. Das muss auch überhaupt nichts Monetäres sein, sondern wenn wir einem Freund ein Versprechen abgeben, dann sind wir natürlich verpflichtet, das zu halten. Und das hat eben was damit zu tun, dass wir eine Transaktion quasi begangen haben. Wir haben etwas versprochen und man kann mit gutem Grund erwarten, dass das eingehalten wird. Das sind aber nicht die einzigen Typen von Verpflichtungen, die so laufen, sondern es gibt natürlich auch Verpflichtungen, die was zu tun haben mit Beziehungen, eben mit der Relation. Und in dieser Art und Weise können sich Kinder natürlich durchaus mit gutem Grund ihren Eltern verpflichtet fühlen. Und dagegen sage ich auch überhaupt nichts in meinem Buch. Ich glaube einfach, dann müssen wir die Beziehung besser verstehen und sehen dann auch, das hat auch etwas damit zu tun, ob diese Beziehung eine gute Beziehung ist. Kinder, die ihren Eltern dankbar sind, werden der Tendenz nach vermutlich diese Beziehung positiv bewerten und dann auch Gründe sehen, warum sie ihren Eltern etwas zuliebe tun sollten.
Ja, ich würde gerne noch einen Aspekt ergänzen. Wenn wir von Verpflichtung reden, dann müssen wir nochmal unterscheiden, kommt die von innen oder wird sie von außen erwartet? Und das Faszinierende, manchmal aber auch sehr Tragische in solchen Situationen ist, dass Kinder sich ganz unabhängig, ob sie von irgendjemandem dazu aufgefordert fühlen, sich so verantwortlich fühlen und so durch Mitgefühl und durch Anteilnahme am anderen von sich aus, von innen heraus, ohne jede äußere Aufforderung, oft den Eindruck haben, sie sollten etwas tun, zum Beispiel für die Eltern. Das ist eher ein Ausdruck von Eingestimmtsein und Liebe, die sich auf diese Art äußert, aber nicht im Sinne von Verpflichtung. Wenn wir von Verpflichtung reden, dann klingt das immer wie so eine Art banktechnische Bilanzziehungssache und das wäre ein Missverständnis.
Jetzt würde ich aber doch gerne anmerken, bei allgemeiner Zustimmung zum Grundtenor, den die Runde hier vorträgt, was mir jetzt nicht so gefällt, ist, wie selbstverständlich wir alles, was mit Pflicht zu tun hat, abwerten. So als wäre das Leben doch nur eines, das ganz in Freiheit zu führen ist, aus unseren starken Gefühlen heraus, aus Freiwilligkeit, aus Autonomie. Ich glaube aber, ganz so aufgeklärt, ganz so modern, ganz so auf dem Reißblatt entworfen ist der Mensch nicht, sondern es gibt schon auch Verpflichtungen. Und es ist auch nicht immer alles schön, was moralisch gefordert ist. Aber ich finde, wir können uns auch nicht so ganz draus befreien. Nein, wir sind auch Menschen, die in irgendwelchen seltsamen, vielleicht auch unaufgeklärten Verpflichtungsverhältnissen leben. Und auch denen gerecht zu werden, scheint, ohne dass man deswegen schon gleich ein autoritärer Untertanscharakter sein muss, Teil der menschlichen, psychischen Notwendigkeit zu sein. Also manchmal verlangen Verpflichtungsverhältnisse auch Dinge ab, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass jemand mal für seinen Vater einsteht, obwohl er eigentlich findet, dass der Vater zu ihm kein so guter Vater gewesen ist. Und ich finde, irgendwie hat es dann trotzdem auch seine Richtigkeit.
Ich finde schön, dass Sie nochmal das angesprochen haben, Herr Mangold, denn manchmal hilft es ja auch so ein bisschen zu gucken beim Thema Pflicht, was die Rechtsprechung auch dazu sagt. Die spiegelt ja immerhin so gewisse soziale Erwartungen wider. Und da sagt das Gesetz ganz klar, im Normalfall sind Kinder zum Unterhalt ihrer Eltern verpflichtet. Also da sind die Vorschriften ganz, ganz streng. Es gibt nur so ein paar wenige Ausnahmen. Und in Offenburg wurde ein Fall vor dem Familiengericht verhandelt. Da sollte eine 55-jährige Frau den Unterhalt für ihre pflegebedürftige Mutter bezahlen. Sie hat dann dagegen geklagt, weil sie gesagt hat, die Mutter hat mich schon als Säugling in ein Heim gegeben. Und das Gericht hat tatsächlich der Frau Recht gegeben. Aber das ist ja eher so eine Ausnahme. Im Grunde sind wir verpflichtet, weil das Gesetz sagt, es gibt eine lebenslange Solidargemeinschaft. Aber auf der anderen Seite muss man wiederum festhalten, unser Lebensstil, Mobilität, Selbstverwirklichung entspricht dieser Vorstellung von Solidargemeinschaft gar nicht mehr. Also da wird doch im Prinzip etwas verlangt, was man nicht mehr so einhalten kann, oder?
Ich finde einfach sehr wichtig, dass man die Fälle sozusagen unterscheidet. Also das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, ist genau diese Idee, dass die Eltern in Vorleistung gegangen sind, dass die Eltern unglaublich viele Investitionen getätigt haben, auch finanziell. Und irgendwann dreht sich dieses Verhältnis. Deswegen auch Stichwort Solidargemeinschaft. Und wenn dann ein Kind aufzeigen kann, dass die Eltern diese Pflicht überhaupt nicht erfüllt haben, dann wird das Kind unter Umständen, das mehrt sich jetzt, die Diskussion über solche Fälle, unter Umständen wird das dann entbunden von der Pflicht, etwas zu bezahlen. Aber das, was Herr Mangold vorhin angesprochen hat, scheint mir was anderes zu sein. Da geht es ja mehr darum, wie denken wir überhaupt klug über das Individuum nach? Und da wäre ich absolut Ihrer Meinung. Ich habe überhaupt kein Plädoyer dafür abgegeben, das Individuum erst einmal als komplett ungebunden vorzustellen. Im Gegenteil, es geht mir sehr darum, auch zu zeigen, wie wichtig Familienbeziehungen für unsere Identität sind und dass wir eben immer schon auch Gebundene sind.
Ja.
Es gibt ein wunderbares Zitat von Iris Murdoch, der britischen Philosophin und Schriftstellerin, die mal gesagt hat, man schaut nicht einfach hin und wählt etwas und schaut, wo man hingehen könnte, sondern man steckt immer schon bis zum Hals in seinem Leben.
Absolut, absolut.
Und ich glaube, das stimmt. Und sich sozusagen bejahend diesen Pflichten hingeben zu können und zu realisieren, ich möchte auch diesen Bindungen Folge leisten, kann enorm wertvoll sein. Das gibt einem ja auch Halt im Leben.
Ich glaube, da gab es ein Missverständnis dann, weil worauf ich abheben wollte, war gerade, dass es ein Bedürfnis nach Pflicht gibt. Ein von innen herauskommendes Bedürfnis von Menschen, wenn sie in Beziehungen sind. Wenn jemand überhaupt keinerlei Pflicht von ihnen erwartet, aber in einer nahen Beziehung mit ihnen ist, ich glaube, da wird sich jeder Mensch sehr komisch fühlen, weil es eben gerade um das geht, um diese von innen heraus, um dieses Bedürfnis. Darum ging es mir, aber nicht um Pflichtlosigkeit.
Ich würde es gerne, was Sie jetzt begrifflich beide sehr scharf konturiert haben, durch so ein banales Beispiel veranschaulichen. Wer geht denn, es sei denn, es sind ganz, ganz tolle, ungewöhnlich anregende, inspirierende Familien, wer geht schon gerne und freiwillig zu einem Familienfest? Nein, die meisten quälen sich dahin, ächzen fahren sie dann dahin und trotzdem danach sind natürlich diese Familienfeste, diese Zusammenkünfte, das, was tief im Gedächtnis bleiben wird, was die Identität vervollkommnet, woran man immer wieder zurückkommt, durchaus auch in Leidensgeschichten. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Auch Leidensgeschichten sind Sinnstiftungsgeschichten. Den Dingen, denen man sich oft wieder die eigene Neigung unterzieht, sind durchaus solche, die das eigene Innenleben erweitern und bereichern.
Das ist die Erfahrung, die Sie gemacht haben und die Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, Herr Mangold. Also Sie mussten ja dann wohl auch oft mit Ihrer Mutter wandern gehen, obwohl Sie gar nicht so Lust hatten auf diese Spaziergänge. Aber trotzdem, das ist ja nicht jedermanns Erfahrung, dass diese Leidensgeschichte auch etwas Positives hat, gerade weil Sie die Geburtstage oder Familienfeiern angesprochen haben. Aber es gibt gewisse soziale Erwartungen an Familie. Unsere Familienmodelle heute sehen aber ganz anders aus und unsere Rechtsprechung tut immer noch so, aber als hätten wir diese heile Familie. Also da werden doch unheimliche Erwartungen aufgebaut, die zwangsläufig in Frustration und auch in Aggression irgendwie münden müssen. Egal jetzt, ob wir, wie Sie es eben beschrieben haben, bis zum Hals im Leben stecken. Denn diese Reflexion, die Sie gerade so sehr klug auch anstellen, finden ja sozusagen beim Einzelnen in der Art und Weise gar nicht statt. Die sehen halt einfach nur, ich muss zum 80. Geburtstag und weiß, ich habe eigentlich gar keine Zeit und ich verweigere mich jetzt einfach.
Ich finde aber auch wichtig, dass man die Beispiele hinreichend brisant wählt, weil man ist dann immer beim Familienfest. Ich finde übrigens Familienfeste was ganz Großartiges. Ich habe eine sehr, sehr große Verwandtschaft und ich habe in meinem Buch geschrieben, dass ich das so empfinde wie ein Trainingslabor für geistige Offenheit, weil man da einfach mit Leuten zusammensitzt, die man nie im Leben sonst treffen würde. Da ist Familie einfach großartig bereichernd, weil man da die verrücktesten Onkel und die schrägsten Cousinen trifft. Aber ich glaube, es geht um brisantere Beispiele. Es geht tatsächlich um die Fälle, wo Töchter zum Beispiel, und das sind ja meistens Frauen, die Pflege ihrer Eltern übernehmen sollen und irgendwie nicht recht wissen, wie sie damit klarkommen. Es geht vielleicht um Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, wie die Eltern sich vielleicht wünschen würden und nicht wagen, das den Eltern zu sagen. Es geht tatsächlich auch um Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, die nicht erwünscht sind in der Familie. Es geht um große Dinge und um Zerwürfnisse, die wirklich existenziell bedrohlich sein können. Und deswegen glaube ich, schon auch, es gibt auch brisantere Fragen, wie jetzt nur, ja, habe ich jetzt Lust, da zum 80. Geburtstag hinzufahren?
Na, wenn ich es von der psychotherapeutischen Seite her sehe, da kann ich immer wieder sehen, dass das eigentliche Bedürfnis da ist, in seiner eigenen Einzigartigkeit gesehen, anerkannt, gewürdigt und geliebt zu werden. Und das gilt für beide Seiten. Ich glaube, sowas wie Dankbarkeit, wenn die von Eltern erwartet wird, da geht es eigentlich gar nicht nur um Dankbarkeit. Das ist der Lösungsversuch auf der oberflächlichen Ebene. Es geht eigentlich darum, dass die Eltern in ihrem Verständnis, dass sie gute Eltern sein wollten, auch gewürdigt sein wollen. Natürlich kommen dann auch Versorgungs- und sonstige Sachen dazu. Aber die Grundmotivation erlebe ich eher anders. Und umgekehrt ist es dann halt so, wenn dann jemand nur geachtet wird, wenn er bestimmte Erwartungen erfüllt und nicht gewürdigt wird in seinem eigenen Sein, in seiner eigenen Verständnisweise, was für ihn passend ist, dann wird es die Beziehung trüben. Also wenn ich das zum Beispiel mit meinen eigenen Kindern, ich habe drei Kinder, angucke, Ich wollte nicht, dass die zu mir kommen aus einer Dankbarkeit heraus, wo sie sich verpflichtet fühlen in erster Linie. Ich wollte, dass sie kommen, weil sie sich da freuen. Und ich würde mich dann auch eher gewürdigt fühlen, wenn sie sich freuen und wenn sie nur dann kommen, wenn sie sich freuen.
Herr Mangold, bei Ihnen war das ja alles ein wenig anders, wenn wir jetzt schon mal gerade auf die persönlichen Erfahrungen kommen wollen. Sie sind in Heidelberg aufgewachsen. Ihr Vater ist aus Nigeria, hat in Heidelberg studiert, ist ausgebildeter Arzt und ist deswegen dann auch wieder zurück in die Heimat gegangen und hat sich erst dann nach 22 Jahren wieder zurückgemeldet. Jetzt könnte man ja sagen, das war im Prinzip ein Fremder für Sie. Warum haben Sie eigentlich überhaupt den Kontakt dann wieder aufgenommen?
Ich habe den Kontakt nicht aufgenommen, sondern als ich 22 war, bekam ich einen Brief von meinem Vater. Und dann stand ich gewissermaßen vor der Entscheidung zu antworten oder nicht zu antworten. Aber ich habe diese Frage oder diese Entscheidungsstellung als sehr theoretisch empfunden. Denn mir schien vollkommen klar, wenn ich auf den Brief meines eigenen Vaters nicht antworte, würde ich vom Rest der Welt und auch von meiner näheren Umgebung als herzlos angesehen werden. Und das möchte man nicht.
Obwohl Sie ja guten Grund gehabt hätten zu sagen, das mache ich jetzt nicht, den kenne ich eigentlich nicht.
Sagen wir so, in dem Alter, ich hatte ihn nie vermisst, weil ich ihn gar nicht kannte. Insofern hatte ich gar kein starkes Bedürfnis, dass er jetzt in mein Leben trat. Aber ich hatte umgekehrt auch keine Vorwürfe gegen ihn.
Herr Mangold, war das einzige Bedürfnis, dass die Umwelt so nicht über Sie denkt? Oder ging es auch um etwas für Sie selber in Ihrer eigenen Identität, in Ihrem eigenen Identitätsverständnis? Das würde mich interessieren.
Naja, ich wollte auch vor mir selber nicht einer sein, der den Brief seines Vaters unbeantwortet lässt.
Also es ging Ihnen auch gar nicht darum, jetzt so in erster Linie zu erfahren etwas über Ihre Herkunft, dass Sie neugierig waren auf diesen Teil Ihres Selbst sozusagen.
Nee, da war ich sehr ignorant. Das hat mich gar nicht interessiert. Jetzt muss man aber dazu sagen, mein Fall ist auch ein sehr besonderer, weil das, was mir in Form meiner nigerianischen Familie dann entgegentrat, ganz wunderbare Menschen, aber die sind für deutsche Verhältnisse in ihrem familiären, das in Wahrheit sogar ein dynastisches, ein genealogisches Denken ist, die sind in ihrem Zugriff so erbarmungslos, ja, da würden uns hier natürlich allen nur die Ohren schlackern. Das heißt, wenn man einmal Teil der nigerianischen Familie ist, dann ist man nicht mehr ein freies, autonomes Individuum, sondern da ist für einen gleich eine bestimmte Rolle vorgesehen. Ob als Erbe, ob als zu verheiratender Mann, ob als Trauzeuge von 1000 Cousins und so weiter. Immerzu will jemand etwas von dir und zwar nicht in so einem privatistischen Sinne wollen, sondern das ist ja nun völlig naheliegend. Aha, ich bin der älteste Sohn meines Vaters, das kam, wenn ich das erzählen darf, ich erzähle das in meinem Buch Das deutsche Krokodil. Ich bin der älteste Sohn meines Vaters, er selber hat in Nigeria mit seiner neuen Familie nur Töchter. Das heißt, auf mir lastete gewissermaßen der gesamte Erwartungsdruck, die Dynastie fortzuführen. Mein Vater war auch Chief in dem Dorf, aus dem wir kommen oder aus dem die Familie meines Vaters kommt. Auch ein solches Amt verlangt nach einem Thronfolger und so weiter. Kurzum, da hat man eben noch ein Familienmodell, das gewissermaßen noch gar nicht individualisiert ist.
Wenn ich dazu was sagen darf, nehmen wir mal an, Sie wären dieser nigerianische Junge gewesen und hätten keine deutsche Mutter gehabt. Dann hätten Sie genau alle diese Pflichten auf sich lasten gespürt und vielleicht auch keinen Bock gehabt, diese Dynastie da anzutreten, nur weil Sie bloß Schwestern gekriegt haben.
Ja.
Und das ist doch die eigentliche Frage. Nun ist das natürlich ein anderer Kulturkreis und die Frage hätte sich so vielleicht nicht gestellt. Aber ich finde schon, eben, wie ich schon gesagt habe, es geht um brisantere Fragen. Müssen wir eigentlich die Biografie leben, die die Eltern sich für uns vielleicht ausgedacht haben? Sie hatten die Wahl. Viele andere Kinder haben sie nicht.
Ja, aber das ist natürlich jetzt, da sind wir alle Kulturrelativisten. Wir können jetzt nur in Bezug, in Referenz zu unserer Kultur sprechen. Und wir drei hier, wir kennen natürlich keine Familienverhältnisse, wo in dem Sinne von den Eltern ein so starker Druck ausgeübt wurde.
Ja, das würde ich so nicht sagen. Also ich erlebe das zum Beispiel bei manchen Familien so, gerade aus zum Beispiel dem türkischen Kulturkreis, die...
Ja, da sind wir aber wieder in einem anderen Kulturkreis, das meine ich.
Ja, aber wenn wir da zum Beispiel, da habe ich sehr viele tragische Situationen schon erlebt, wo dann zum Beispiel gerade für Frauen ist das viel schlimmer dann in unserer Kultur hier als für Männer, die deutsch akkulturiert sind, teilweise in der Schule und so weiter und gleichzeitig halt aber diese ganzen Erwartungen aus der anatolischen Kultur oder sowas auf ihnen lasten und die dann innerlich in brutaler Weise zerrissen werden. Das sind hochkomplexe Sachen, die einerseits die Erwartungen der Eltern, aber auch die gesellschaftliche Last und die individuellen Bedürfnisse in so ein wahnsinniges Zwickmühlensystem bringen können.
Ich erlebe es so, dass ich dauernd auf Geschichten stoße, wo sich Kinder fragen, wie weit muss ich denn jetzt gehen, darin die Pläne meiner Eltern da irgendwie zu erfüllen. Und da gehört zum Beispiel eben auch dazu, dass vielleicht Eltern finden, man würde als Kind jetzt die Enkelkinder nicht anständig großziehen. Die finden es vielleicht nicht gut, wenn man die Kinder in eine Kita schickt. nur ein Beispiel. Oder die sind irgendwie nicht einverstanden, dass man irgendwie langsamer studiert, als die Eltern sich das erhofft haben. Und alle diese Dinge, glaube ich, sind Fragen, die Menschen auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleiten. Und in dieser Zeit stellen sich ja ganz viele solche Fragen. Wie sehr darf ich mich da abnabeln, wie Frau Arning das am Anfang ja auch genannt hat, um mein Leben zu entwerfen? Und wenn Eltern da nicht bereit sind, die Kinder ziehen zu lassen, ja, dann kommt es zu Spannungen.
Naja, dann liegt, glaube ich, die Differenz ein bisschen darin, dass wir die Gegenwart ein wenig unterschiedlich diagnostizieren. Ich erlebe die Gegenwart als so hochgradig individualisiert, dass gewissermaßen die elterliche Autorität, die sich in die Belange der Kinder einmischt, die kann ich fast nicht mehr sehen. Zum Beispiel auch Ihr Beispiel von Großeltern, die sich über die Erziehung der Enkel beschweren. Das kenne ich immer so umgekehrt. Die Großeltern beißen sich heute ständig auf die Zunge, um nur ja nicht irgendein Wort an ihre eigenen Kinder zu richten, wie die wiederum die ihre Kinder zu erziehen haben. Also ich sehe eher eine Vereinzelung in unserer Gesellschaft am Werk, die genau diese familiären Zwangsverhältnisse bis auf einen Nullpunkt zurückführt. Also wenn Sie mit Menschen aus anderen Ländern, und zwar so ziemlich aus jedem Land dieser Welt sprechen, dann werden die Ihnen immer sagen, Deutschland ist das einsamste Land der Welt. Und warum sagen die das? Weil es kein anderes Land gibt, wo Familie eine so geringe Rolle spielt. In jedem anderen Land sind Familienbanden viel vitaler, viel stärker und viel stärker auch etwas, was das Leben als Ganzes strukturiert. Das haben wir in Deutschland nur noch in den adligen Familien.
Also das würde ich aber ganz klar zurückweisen. Das ist auch interessant für mich, weil ich als Schweizerin wiederum nämlich genau andere Erfahrungen mache. Also nur ein Beispiel. 75% der pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden in Familien gepflegt, und zwar zu 90% von Frauen. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, kein anderes europäisches Land, in dem die Bereitschaft auch, diese Pflegeleistung zu erbringen in der Familie, so hoch ist. Also wenn man das vergleicht jetzt mit skandinavischen Ländern, aber auch mit der Schweiz, sind das ganz andere Zahlen. Also ich habe auch den Eindruck gehabt, jetzt als ich unterwegs war mit dem Buch, dieser ganze deutsche Mutterkult, der ist natürlich historisch bedingt, in Deutschland noch extrem viel stärker als in der Schweiz ist. Und sich gegen die Familie zu wenden, scheint mir in Deutschland immer noch eher heikles Terrain zu sein. Wobei ich ja immer sagen möchte, ich habe ja eigentlich versucht, für die Familie zu argumentieren, einfach nicht aus einer Schuldoptik heraus.
Abgenabelt. Was schulden Kinder ihren Eltern? Wir haben gesehen, die Lage in Deutschland ist ambivalent. Es gibt Familien, die noch sehr eng aufeinander bezogen sind, die sich verantwortlich fühlen füreinander. Auf der anderen Seite sind die Familien in Auflösung begriffen, Stichwort Alleinerziehende. Zugleich gibt es hohe Erwartungen, die an die Familie gestellt werden und die sich auch in der Familie stellen, dass zum Beispiel der Sohn den elterlichen Betrieb übernehmen soll. Da wird doch dann auch ein großer Druck aufgebaut.
Ja, das gibt's gerade in Familienbetrieben sehr häufig. Zum Beispiel sagt ein Klient von mir, wissen Sie, ich wollte immer Musiker werden, aber das hätte ich nicht machen können, weil dann wäre das so eine Enttäuschung für meine Eltern gewesen, da wäre ich als Musiker auch unglücklich gewesen. Dann verwirklicht der einen Teil seiner eigenen Sehnsüchte nicht. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, wenn es in ihm als eine sinnvolle, stimmige Entscheidung so mit innerem Frieden einhergeht. Das ist aber sehr oft nicht der Fall. Ich will halt nur darauf hinweisen, unter diesen heutigen Umständen, einerseits kenne ich das auch so, wie der Herr Mangold es sagte, dass Deutschland so als das einsamste Land angesehen wird. Andererseits habe ich auch den Eindruck, dass das eine schichtspezifische Frage auch ist, weil das mehr für die akademische Subkultur gilt oder sowas,
ja,
aber weniger zum Beispiel für Familien aus sogenannten einfach strukturierten oder einfachen Verhältnissen, wo auf dieser Ebene diese Verpflichtung viel selbstverständlicher gelebt wird. Wir brauchen eigentlich, aber das ist eine interessante Fragestellung auch deswegen, die wir heute diskutieren für mich, weil ich glaube, da brauchen wir einen neuen Entwurf, wie wir neue Verbindlichkeiten schaffen, die aber diese Autonomie mit berücksichtigen, dass es autonom gewählte Verpflichtungen sind, in dieser sehr sich mehr aufgelösten Struktur, die wir haben. Ich glaube, dass sogar diese individualisierte Gesellschaft das für viele Leute zu einem schwierigeren, komplexeren Thema macht, als zum Beispiel in diesen eher archaisch strukturellen Gesellschaften, in denen es einfach so selbstverständlich ist, dass gar keine Wahlthema da ist. Da wird es halt so gemacht und fertig. Und damit sind die Leute auf eine Art weniger in inneren Konflikten manchmal als bei uns.
Jetzt würde ich aber trotzdem selbst die Familie unter dem Zwangsaspekt gerne noch ein bisschen stärker machen. Weil auch dort, wo der Zwang herrscht, dürfen wir nicht vergessen, dass darin auch enorme dynamische Potenziale liegen. Jetzt komme ich einfach nochmal auf den deutschen Adel zurück, der natürlich ein viel stärkeres Familienbewusstsein hat. Erst wenn man familial denkt, kann man zum Beispiel über Generationen hinweg denken. Und darin liegt ja eine Kraft, darin liegt ja ein Potenzial, die Welt zu gestalten. Ich gebe Ihnen mal so ein simples Beispiel. Sie bauen ein Schloss und wollen, dass da eine schöne Eichenallee den Park strukturiert. Das können Sie nicht machen, wenn Sie dabei nur an sich denken. Denn wenn Sie die Eichen pflanzen, bis die so groß sind, dass daraus eine Allee wird, das werden erst Ihre Enkel erleben. Das heißt, wenn Sie aber so ein übergeordnetes, überindividuelles Konzept von Wirkmächtigkeit haben, dann entstehen die großen kulturellen Leistungen.
Ja, aber bei diesem Stichwort übergeordnetes Konzept von Wirkmächtigkeit, das betrifft ja auch die Religion. Also es gibt ja dieses vierte Gebot, das sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl gehe auf Erden. Das heißt also mit anderen Worten, wenn du dich nicht anständig um deine Eltern kümmerst, dann fällt das auch auf deine eigene Befindlichkeit zurück. Und auch wenn wir jetzt sagen, viele Leute sind heutzutage in unserer modernen Lebenswelt nicht mehr religiös eingestellt und gehen auch nicht mehr zur Kirche oder so, trotzdem wirkt so etwas doch weiter. Das ist ja immerhin eine jahrtausendealte Tradition und eine Verpflichtung, die uns irgendwie kulturell auferlegt ist. Oder wie sehen Sie das?
Ja klar, aber ich denke, das ist in der christlichen Religion genauso wie in anderen Kulturen auch viele soziale Regelungen, die dann religiös verpackt werden, sowas. Und gerade dieses vierte Gebot weist eben auf das hin, was ich vorhin auch schon meinte, auf das es dir wohlergehe, solltest du die ehren. Also das ist praktisch sogar so eine Art bezogener Individuationsaspekt. Dir geht es als Individuum nur gut, wenn du diese Bezogenheit aufrechterhältst. Und insofern, ob das jetzt über eine Religion läuft oder über was anderes, das ist das Grundbedürfnis, von dem ich meine. Bei vielen Therapien oder Coachings auch, Beratungen unterschiedlichster Art, erlebe ich es immer so, wenn jemand diesen Aspekt, und zwar aus eigener Kraft, wenn da jemand sich nicht irgendwie engagiert hat, etwas zurückzugeben oder etwas einfach zu geben, und zwar gar nicht im kalkulatorischen, ökonomischen Sinne, sondern einfach diesen Aspekt der Dankbarkeit, von dem wir am Anfang geredet haben, auch wenn der nicht drin ist, dann werden typischerweise Menschen innerlich Sinnleere empfinden auf die Dauer und zum Teil mit Depressionen, mit Verbitterung, mit Zynismus reagieren, was ein typisches Merkmal unserer gesellschaftlichen Entwicklung ist. Das ist übrigens auch so, viele Leute wollen sich immer geliebt fühlen, aber meine Erfahrung ist, in Liebe zu sein, beispielsweise, also zu lieben, ist das deutlich erfüllendere, als nur geliebt zu werden, ohne zu lieben.
Ich wollte gerne dieses Beispiel mit der Baumallee noch einmal aufnehmen, das Herr Mangold eingebracht hat, weil ich das auch so schön finde. Und ich glaube, wir müssen da auch immer so ein bisschen diese Ambivalenz sehen. Also einerseits glaube ich tatsächlich, hat das unglaublich viel Positives für sich. Wir sprechen ja auch in der Metapher von Bäumen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so weiter, Stammbaum. Also wir stammen von irgendwoher ab. Man könnte auch mit Bourdieu sagen, wir haben einen Habitus, der ist uns wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Wir sind immer, auch mit Hannah Arendt, angefangene Anfänge, es geht eine Geschichte weiter. Und das hat viel zu tun mit unserer Identität. Und wir erkennen, glaube ich, uns selbst nur, wenn wir auch unsere Geschichte ein Stück weit erkennen oder anerkennen. Aber dessen ungeachtet gibt es da ja auch eben die Ambivalenz. Es gibt natürlich auch Momente, in denen man zum Beispiel fürchtet, einen Familienfluch fortzusetzen oder in gleiche Fallen zu tappen, negative Geschichten noch einmal und noch einmal zu wiederholen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich beides. Deswegen, ich denke immer, dieses Gebundensein in Familien, das hat halt wirklich diese Ambivalenz. Und wir sollten nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wir sollten das Positive sehen, aber wir können ruhig auch anerkennen, dass es auch gefährdende Momente gibt in diesen Familiengeschichten.
Absolut. Also die Vererbung von Traumata wird, glaube ich, jetzt, das werden Sie, Herr Schmidt, besser wissen, sehr viel geforscht. Und es ist sehr erstaunlich, was da zutage tritt. Oft über zwei Generationen hinweg sogar.
Und über mehrere sogar. Also gerade wenn es um Mehrgenerationen-Familientherapie-Sachen geht, da haben wir sehr viel gearbeitet. Da haben wir immer wieder gesehen und zum Teil vollkommen unbewusst kolportierte, könnte man sagen, Botschaften, die sich in zwei, drei Generationen später noch ausgewirkt haben, bis zu suizidalen Tendenzen und allem Möglichen. Damit es aber nicht zu einer destruktiven Verpflichtung wird oder zu einer Art Fluch oder sowas, kann ich nur empfehlen aus den ganzen therapeutischen Erfahrungen, dass man das alles immer transparent weitergibt, aber nicht als du musst jetzt so, sondern unter diesen Vorausbedingungen, die du jetzt aus deiner Familiengeschichte gerade hörst oder sowas, die man ganz transparent kommunizieren sollte, eben gerade keine Familiengeheimnisse zum Beispiel, da kannst du jetzt wählen und du wirst unterstützt von uns. Also mein Verständnis als Elternteil, als Vater zum Beispiel ist, sind wir Erziehungsberechtigte Oder sollten wir nicht Ermutigungs-, Förderungs-, Wertschätzungsberechtigte oder auch Wertschätzungs- und Ermutigungs- und Förderungsverpflichtete sein als Eltern? Aber wenn wir das so machen, dann können wir die Familiengeschichte weitergeben und dabei ermutigen, jetzt mach du deine eigene Wahl, damit wir uns begegnen können in Freude, mit Achtung für die wechselseitige Einzigartigkeit.
Aber brauchen Kinder nicht manchmal auch einfach einen Tritt in den Hintern?
Das ist genau, sie klaren Botschaften brauchen sie, ob das mit Tritt einhergeht oder auf andere Art. Klarheit, Orientierung, Halt und Verantwortlichkeit auf der Seite desjenigen, der das tut. Als Aussage über den und seine Werte und nicht als Aussage über das Kind. Das brauchen Kinder.
Das ist ja das Interessante, dieser Tritt kann ja ganz viele verschiedene Ausdrucksformen haben. Bei Ihnen, Herr Mangold, war es vielleicht eben der Zwang zum sonntäglichen Ausflug. Und hinterher, wenn man dann erwachsen geworden ist, erlebt man das doch als eine Bereicherung. Das erkennt man aber als Jugendlicher oder als Kind auch erstmal nicht. Ja. Aber auf der anderen Seite, Herr Schmitz, Sie haben ja eben gesagt, du musst und du sollst, das kann ein Fluch sein. Und diesen Zwang zur Verpflichtung würden Sie eher nicht so in den Vordergrund stellen. Und Sie, Frau Bleisch, Sie kommen ja auch in Ihrem Buch zu dem Schluss, Kinder schulden ihren Eltern nichts. Also was folgt dann jetzt daraus?
Naja, ich komme zum Schluss, Kinder schulden ihren Eltern nichts, allein aufgrund des Umstands, dass sie ihre Kinder sind. Das ist wichtig, dieser Zusatz. Das heißt, ich gehe sozusagen die Kandidaten durch, die philosophiehistorisch auch genannt wurden, wie eben zum Beispiel dieses Gläubiger-Schuldner-Verhältnis, dieses Zurückzahlen müssen, Dankbarkeit als Schuld, ich würde auch sofort sagen, Dankbarkeit als Haltung, als Tugend, ist eine wunderbare, positive Eigenschaft, die man jedem Menschen nur wünschen kann und die uns gut ansteht. Aber das ist was anderes wie eine Dankesschuld geltend zu machen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht eben Gründe haben können und auch uns verpflichtet sehen können, aus der Beziehung heraus uns um unsere Eltern bemühen zu wollen und uns da eben auch als Gebundene zu erleben. Und ich ende mein Buch ja mit einem Kapitel über das gute Kind, und damit meine ich jetzt nicht so was wie das brave Kind, die brave Tochter, der brave Sohn, sondern ich meine so etwas wie, was ist eigentlich ein souveränes Kind, was ist ein charakterstarkes Kind, so ähnlich wie wir ja sofort wissen, was wir meinen, wenn wir von einem guten Freund sprechen. Und ich glaube tatsächlich, wir können ein paar Eigenschaften aufzählen, und dazu gehört zum Beispiel eben zu verstehen, dass Familienbeziehungen ganz, ganz spezielle Beziehungen sind, die wir eben nicht wählen, die wir nicht abwählen können, die wir auch nicht als Eintritt wählen können. Sie sind auch unersetzbar. Und aus all diesen Gründen gibt's auch so was wie eine Schicksalsgemeinschaft, dass man in dieser spezifischen Art und Weise miteinander verbunden ist und füreinander diese Rolle einnimmt, wenn man denn kann. Aber ich glaube trotzdem, dass zuletzt auch sowas zurückbleibt wie das Recht eines Kindes, seine eigenen Wege zu gehen, wenn es sich in einer Familie nicht entfalten kann. Und dann gilt eben diese Aufforderung zum Zurückzahlung einer Schuld nicht mehr, wenn das Kind überhaupt keine Möglichkeit hat, seine eigenen Wege zu gehen.
Absolut, das kann man gar nicht bestreiten. Trotzdem würde ich gerne Ihr Stichwort von der Schicksalsgemeinschaft aufgreifen. Und wenn wir auf die moderne Gesellschaft schauen, dann sind sich ja viele Beobachter einig, dass ein Problem des Individuums ist, dass es ein zu viel an Freiheit hat, ein zu viel an Optionen hat. Das Ausmaß, der Anteil an Schicksal nimmt ab, was Positives, ist gar keine Frage. Aber gleichzeitig kann das Schicksalhafte eben auch was Entlastendes sein, weil es nicht etwas ist, was ich unserer bewussten, reflektierten Entscheidung verdanke, sondern absolut etwas, in das wir eben so hineingestoßen sind. Mhm. Und am Ende sind wir auch in diese Welt hineingestoßen. Wir haben uns ja nie gewünscht, auf die Welt zu kommen. Wir wurden nicht gefragt. Wir sind hier schicksalhaft gelandet. Und zwischen Freiheit und Schicksal, das sind Polaritäten. Aber man muss diese Polarität oder die Spannung, die zwischen den beiden Polen steht, sich irgendwie bewusst machen. Und ich merke, dass ich immer nicht so gerne mitgehe, wenn die zeitgenössische Gesellschaft den Schicksalsanteil so ganz unter den Tisch wischen möchte.
Also da würde ich mich gerne anschließen. Ich zum Beispiel glaube, dass eine gelungene Persönlichkeitsentwicklung nur dann möglich ist, wenn ich mich verpflichtet fühlen darf, auf eine Art. Also das ist eine gewählte, letztlich auch wenn ich geworfen bin, natürlich in eine Familie, in eine Gesellschaft, habe ich doch die autonome Wahlmöglichkeit, was ich mit dieser Geworfenheit mache. Die beste kraftgebende Erfüllung ist, wenn ich mich entscheide, mich verpflichtet fühlen zu dürfen und Dankbarkeit leben zu dürfen. Das Entscheidende ist, dass das autonom gewählt werden darf, weil nur dann kann ja auch gewürdigt werden, was ich selber tue, und aber auch die anderen Menschen können gewürdigt werden in dem, was ich da tue. Wenn es eine Verpflichtung ist, dann ist dieser direkte Begegnungsaspekt eigentlich schon irgendwie getrübt.
Das klingt alles gut, aber auch für mich ehrlich gesagt ein bisschen theoretisch. Wie mache ich das konkret? Also sollte man dann so eine Art Eltern-Kind-Vertrag aushandeln, ähnlich dem Ehevertrag?
aus meiner Sicht überhaupt nicht, sondern eher, dass man genau daraufhin immer wieder miteinander eingeht, so, hey, ich erwarte zum Beispiel das von dir, ja, wie sieht's für dich aus? Und wenn dann jemand sagt, nein, das möchte ich jetzt zum Beispiel nicht, dass dann das respektiert wird, aber auch durchaus vielleicht die Trauer, der Schmerz oder sowas ausgetauscht werden kann, wenn da nicht eine Erwartung erfüllt wird, aber mit wechselseitiger Würdigung und nicht mit Abwertung.
Frau Bleisch, wie haben Sie das gemeint, wenn Sie eben sagten, also Sie reden von Ihrem guten Kind als souveränen Kind letztendlich? Wie kommt man da hin?
Naja, ein Punkt ist tatsächlich eben zu anerkennen, dass wir angefangene Anfänge sind und nicht ganz von vorne anfangen, sondern dass wir eine Geschichte haben, dass wir eine Identität haben, die wir nicht am Reißbrett entwerfen und insofern auch ein Stück weit darauf angewiesen sind, uns mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen. Trotzdem glaube ich, es ist auch wichtig, dass das Kind für sich, also das erwachsene Kind jetzt, für sich begreift, dass Ansprüche von den Eltern keine Marschbefehle sind, sondern dass das irgendwie immer auch eine Aufgabe ist, sich zu überlegen, welche Erwartungen werden da an mich herangetragen und was sind die Erwartungen, die ich an mein Leben habe, was sind die Ziele, die ich habe. Und dann braucht es ganz banal gesagt einfach auch sehr viel Austausch und Erklärung gegenseitig. Beziehung ist auch Arbeit. Jede Liebesbeziehung muss auch erarbeitet werden. Und ich finde manchmal ein bisschen bizarr, dass wir denken, Familienbeziehung, die ist einfach immer schon da. Klar ist sie immer schon da, weil wir sie ja nicht wählen können. Aber auch diese Beziehung braucht Pflege und Arbeit und Auseinandersetzung. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Was mir einfach noch so durch den Kopf ging und was mir so wichtig scheint, ist, dass wir auch vielleicht neu noch einmal darüber nachdenken sollten, was ist eigentlich der Mensch? Die anthropologische Grundfrage, wie sollen wir über diesen Menschen nachdenken? Und hat jetzt vorhin so geklungen, als würden sich beide so ein bisschen dagegen wehren, zu sagen, der Mensch ist in erster Linie ein selbstbestimmtes, freies Wesen à la Kant zum Beispiel. Sondern man könnte sagen, der ist in erster Linie eingebettet, der ist in erster Linie ein Beziehungswesen. Und ich glaube, der Mensch ist weder das eine noch das andere in erster Linie, er ist einfach beides. Und es geht darum, sich in diesen Polen irgendwie zurechtzufinden. Ich halte aber viel davon, doch mit der Freiheit anzufangen. Denn viele Menschen haben vielleicht auch gar keine Kinder. Die können sich auch gar nicht so auf die Kinder verlassen zum Beispiel. Und in erster Linie, glaube ich schon, haben wir eine Aufgabe auf dieser Welt, selber irgendwie zurechtzukommen. Und dann können wir immer noch und immer wieder und stets von Neuem feststellen, wir sind auch verletzlich. Natürlich, wir lieben und wenn wir lieben, sind wir verletzlich. Aber in erster Linie, glaube ich schon, geht es irgendwie darum, auch mit sich selber zurechtzukommen und mit dieser Aufgabe der Freiheit zurechtzukommen in unserem Leben.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt hinweisen. Wir sind, wie Sie vorhin sagten, eingebettet halt, ich nenne das gerne so, in Strom der Mehrgenerationen-Situation, wo wir halt einfach nur eine Zwischenstation sind, wenn man das mal langfristig sieht. Und ich glaube, daraus entsteht aber auch die Erfüllung und der Sinn in dieser Dialektik zwischen Individualität und Bezogenheit, dass man da, wenn dann jemand ablehnt und sagt, ich erkenne dich gar nicht als meine Mutter an, beispielsweise als mein Vater, dass das einfach ein Grundverständnis und ein Grundsehnsucht, ein Grundbedürfnis von Menschen so verletzt, in diesem Strom auch zukunftsorientiert etwas weitergeben zu können. Und in dem Zusammenhang würde ich jetzt mal über die Kernfamilie, mit Blut ist dicker als Wasser, hinaus noch doch nochmal auf einen größeren Familienzusammenhang hinweisen, nämlich auf den eben unserer Weltfamilie und unserer über uns hinausgehenden Familie in der heutigen Situation, mit der ökologischen Situation und so weiter. Da sollte das nicht stoppen da dran. Ich habe extra mal den Begriff der Hinkunftsfamilie formuliert in verschiedenen Arbeiten, um darauf hinzuweisen, wir sollten nicht immer nur in die Herkunftsfamilie schauen, sondern auch in die kommenden Generationen, denen wir, in manchen Kulturen war das ja so, bei den Hopi oder so, wie man da immer so hört, sind da die Entscheidungen immer so getroffen worden, dass sie auch die nächsten Generationen noch gut verkraften können. Wenn wir unsere heutige Situation anschauen, ist das oft gerade nicht der Fall. Und diese Verpflichtung, die wir da haben, über die eigene Generation hinaus, weit in die Zukunft hinein, die muss dann aber mitgedacht werden. Also nicht nur die Verpflichtung den Eltern gegenüber, sondern auch die Verpflichtung der heutigen Eltern, ihren Kindeskindeskindern gegenüber in der Zukunft.
Das ist ein weiter Blick, den Sie da geworfen haben, in die Zukunft hinein. Aber wenn wir nochmal zurückkommen zu uns, zu den ganz privaten, persönlichen Verhältnissen, das sind eher so die ganz kleinen Fragen und die Anforderungen, die sich stellen, eben mit Blick auf den Geburtstag des 80-jährigen Vaters beispielsweise. Da blendet man das natürlich ganz gern aus. Also ich wollte nochmal sagen, in der ganz konkreten Situation braucht man eine Orientierung, wie gehe ich jetzt damit um? Also schulde ich nicht doch meinen Eltern etwas, nämlich dorthin zu gehen? Oder kann ich sagen, nein, verstehe, ich bin zu stark eingebunden? Diese Abnabelung, von der wir immer gesprochen haben, dieser Grenzgang, wie handle ich das am besten aus?
Also ich sage es nochmal aus der psychotherapeutischen Perspektive. Es ist nicht der Punkt, hinzugehen oder nicht hinzugehen, sondern mit welcher inneren Entscheidungsdynamik jemand dahin geht. Wenn jemand hingeht und sagt, ich will eigentlich überhaupt nicht hingehen, und dann gehe ich halt hin, und weil ich jetzt eben verpflichtet bin, womit er eigentlich die Verantwortung delegiert nach außen, dann typischerweise führt es zu Verbitterung und zur Entfremdung in den Beziehungen. Wenn jemand hingeht, obwohl er eigentlich von sich aus gar nicht hingehen wollte, keine Lust hat, aber dann in einem inneren Abwägungsprozess sagt, trotzdem gehe ich jetzt hin und es ist aber meine Verantwortung und meine Wahl, das zu machen, weil ein anderes Wertsystem mir auch wichtig ist. Aber nicht die Eltern dafür verantwortlich zu machen, sondern letztlich seine eigene Wahl innerlich zu würdigen. Auch wenn er damit einen Verzicht leistet, dann hat er inneren Frieden und dann kann das sogar zu einer schönen, bereichernden Begegnung werden.
Ich würde das ganz genau so unterschreiben und genau auf diesen Punkt hin steuere ich eigentlich in meinem Buch, dass ich glaube, dazu kann Philosophie eben auch anhalten, dass man über diese Beziehung nachdenkt und an den Punkt kommt, wo man versteht, dass dieses Schuldgefühl, was man haben kann und was eine lange, lange Tradition hat, gar nicht hilfreich ist, auch übrigens nicht meiner Meinung nach begründet ist, sondern dass es um diese Beziehung geht, darum die zu leben und dann zu anerkennen, ich bin Tochter, das heißt für mich auch, mich als Tochter zu begreifen, das heißt für mich unter Umständen auch eben gewisse Dinge zu tun, andere Dinge zu lassen, das ist eine ganz andere Haltung. Und in diesem Kontext fiel mir immer wieder das Märchen vom Froschkönig ein. Was ist denn mit dieser Prinzessin erst in dem Moment, an dem sie eigentlich den Frosch an die Wand knallt und nicht mehr aus einem Schuldgefühl heraus den Frosch aus dem Tellerchen essen lässt und im Bettchen schlafen lässt. Erst in dem Moment wird der Frosch ja zum Prinzen. Also eigentlich, wenn das Schuldgefühl weg ist, dann kann die Beziehung erst so richtig anfangen.
Wir haben festgestellt, die Gesellschaft hat sich sehr verändert. Das traditionelle Familienbild, so Vater, Mutter, Kind, das gibt es gar nicht mehr so. Die Familien zerbrechen, finden sich neu zusammen. Wenn sich in dem Maße auch die Eltern-Kind-Beziehung verändert, wie sich die Gesellschaft verändert, wohin führt das?
Naja, vielleicht müssen wir tatsächlich auch ein bisschen den demografischen Faktor noch mit einbeziehen. Denn all diese sozialen Beziehungen wandeln sich auch deswegen natürlich, weil wir zum einen eine sehr viel längere Lebensspanne haben. Das ist auch ein Problem und eine Herausforderung. Ich glaube, Kinder, die heute geboren werden, werden im Durchschnitt über 100 Jahre alt. Das heißt, sie müssen auch ein anderes Sinnkonstrukt zustande bringen, um erstmal 100 Jahre zu überstehen, ohne unglücklich zu sein. Gleichzeitig ist die Bevölkerungspyramide irgendwann keine Pyramide mehr, sondern steht auf dem Kopf. Auch das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor für diese Generationenfrage. Die Jüngeren bekommen ja plötzlich einen viel höheren Wert als in der Vergangenheit, weil sie gewissermaßen auf der Seite der Knappheit stehen, während die Alten auf der Seite der Überfülle stehen. Das heißt, viele Alte, die sich dann um wenige Junge kümmern. Möglicherweise wird der Ansporn von Eltern, gute Eltern zu sein, wachsen, weil jeder sich sagt, im Alter will ich doch noch besucht werden von meinen Kindern, sonst habe ich gar kein junges Blut mehr um mich, denn auf den Straßen sehe ich nur meinesgleichen.
Das kann ich nur unterschreiben und ich würde eben gern diesen Aspekt nochmal dazu nehmen, auch gerade die demografische Entwicklung im Blick habend, was ja auch dann heißt, dass sehr viele Menschen dann beispielsweise in Pflegeheimen und so weiter untergebracht werden unter zum Teil unwürdigsten Bedingungen. Insofern ist das ein Thema für alle von uns. Und da ist dieses, wie will ich eigentlich selber im Alter mal erlebt werden und behandelt werden, antizipierend schon mit als Verpflichtung reinzunehmen, die dann dafür sorgt, dass unsere eigene Zukunft so wird, wie wir es jetzt schon in der Gegenwart für die, die es betrifft, als Ältere machen können. Das ist ein Geben und Nehmen zwischen Menschen ganz allgemein und gar nicht nur in der Familie nur.
Ja, meine Hoffnung wäre, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so, dass wenn wir aufhören, die Familie zu sehr zu beladen mit Erwartungen und Schuldgefühlen und freier vielleicht über diese Familie nachzudenken beginnen und stärker eben von dem, was der Wert der Familie ist, ausgehen, dass dann diese Beziehung vielleicht auch besser gelingen können und dass wir, glaube ich, Familie überhaupt nicht schwächen, wenn wir versuchen, frei über Familie nachzudenken, sondern im Gegenteil wäre meine Hoffnung, dass wir sie eigentlich stärken.
Vielen Dank an dieser Stelle für die Diskussion. Abgenabelt, was schulden Kinder ihren Eltern? Darüber diskutierten im SWR2-Forum Gunther Schmidt, Psychotherapeut und Facharzt für psychosomatische Medizin sowie Leiter des Milton-Erickson-Instituts in Heidelberg, Joma Mangold, Literaturexperte und Berlin-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit sowie Barbara Bleisch, Philosophin und Autorin des Buches »Warum wir unseren Eltern nichts schulden«. Die Gesprächsleitung hatte Silke Arning.